Nee, es war überhaupt nicht Liebe auf den ersten Blick. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, plötzlich saß ich neben ihm auf der Tribüne und haben die anderen geprobt. Wir waren noch nicht dran mit unseren Szenen. Und auf einmal habe ich gemerkt, wir haben voll die Schmetterlinge. Was ist denn jetzt los? Und, ja, und dann war das plötzlich Bäm.
Saskia Fester und das Magische. Bäm. Mit ihrem Robby hat sie das große Glück gefunden. Die beiden haben 2 Kinder und 4 Enkel. Und beruflich gehört Saskia Fester seit Jahrzehnten zu den gefragtesten Schauspielerinnen in Deutschland. Alles perfekt also? Na, fast. Aber nicht ganz, weil der Beruf manchmal schwierig ist und Saskia Fester überraschenderweise mit ihrem Aussehen hadert. Ich wäre so gern mal die Hübsche gewesen, sagt sie, bin aber immer direkt im Charakterfach gelandet. Na, warum das letztlich aber doch besser war für sie, das hören wir gleich in einem sehr schönen Gespräch mit Saskia Fester.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Saskia Fester ist bei mir. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Ich hoffe, wir bleiben auf den Stühlen. Ich habe schon gesagt, wir haben heute Stühle mit Rollen.
Ja.
Ungewöhnlich. Es könnte also sein, dass wir hier mal quasi, dass die mal unter uns durchflutschen oder so. Und dann klettern wir einfach wieder drauf.
Ja.
Saskia, welches Theaterstück war für dein Leben wichtiger? Rotkäppchen oder Max und Moritz?
Super vorbereitet. Das ist eine echt Fangfrage. Also Rotkäppchen war natürlich für mich das Schlüsselerlebnis schlechthin, um Schauspielerin zu werden, was ich damals gesehen habe, als ich 5 war, am Saarbrücker Stadttheater. Und Max und Moritz, wie du so heimtückisch gefragt hast, da habe ich natürlich meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt und lieben gelernt, den Robby. Und auf der Bühne, er war Moritz, ja. Und ich war die fromme Helene.
Ah, nicht fromm
sehr
geblieben?
Fromm, nein.
Ja, also beide Stücke waren wichtig, darauf wollte ich natürlich raus.
Ja,
eine, wie gesagt, mit 5, da bist du, glaube ich, fürs Theater entflammt. Du saßt beim Feuerwehrmann auf dem Schoß.
Ja, damals waren ja noch Feuerwehrmänner bei jeder Aufführung auf der Bühne. Also nicht sichtbar fürs Publikum, sondern nebendran in der Nullgasse, so nennt man das. Und da durfte ich da immer sitzen auf seinem Schoß und an der Seite rausgucken auf die Bühne und war einfach komplett fasziniert.
Was hat dich da so fasziniert? Was hat es mit dir gemacht in dem Moment?
Ich weiß es heute noch. Es fühlt sich heute noch so an, wenn ich ins Theater auf die Bühne gehe und den Schnürboden sehe und das Dunkle da hinten, habe ich sofort wieder dieses geheimnisvolle Prickeln. Das ist für mich wie so ein anderes Universum, wo ich reinschnüffeln darf, wo so ein bisschen die Tür aufgeht und ich ahne, was da so alles ist. Also es ist für mich einfach eine unglaublich geheimnisvolle Welt. Und damals, also als kleines Kind, weißt du, kennst du die Schauspielerin Brigitte Neumeister, die das Rotkäppchen gespielt hat? Und dann ist die auf der Bühne und es ist Rotkäppchen. Ja. Und die Bühne ist hell. Und dann kommt die von der Bühne runter ins Dunkle und dann ist es wieder die Brigitte. Also das ist mindblowing.
Mhm. Ja. Und da hast du, glaube ich, schon das gesagt, du warst 5 und hast du dann auch gesagt,
ja. Ich werde Rotkäppchen, also ich werde auf jeden Fall Schauspieler und
Jetzt bist du ja, also du machst Filme, du machst Fernsehen, bist aber auch immer mal wieder auf der Bühne. Hat das für dich immer noch diese Faszination? Jetzt guckst du natürlich von der Bühne ins Publikum. Ist die Magie trotzdem da?
Ja, es ist trotzdem eine Liebe. Also ich liebe es, Drehen auch. Also Film ist auch eine Liebe. Ich bin also quasi wie nennt man das? Bi? Ich bin Bi. Also, ist beides. Aber Theater ist halt einfach auch eine ganz andere Disziplin. Ich sage immer, das ist Marathon und Drehen ist Sprint.
Ja.
Beides hat seine Reize und ist toll. Also ich bin unheimlich froh, dass ich das machen darf und dass ich weiterhin Theater spielen darf und weiterhin drehen darf. Das ist cool.
Sprechen wir natürlich drüber, was du da alles auch schon gemacht hast und was dich da fasziniert. Aber wenn jetzt die 5-Jährige schon sagt, ich möchte Schauspielerin werden, ich meine, das sagen wahrscheinlich viele 5-Jährige, kann man so sagen.
Meine Enkelkinder sagen das nicht.
Nein? Was wollen die werden?
Weiß ich nicht, aber jedenfalls will keiner Schauspieler werden. Meine Kinder nicht, meine Enkelkinder, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe.
So ein schlechtes Vorbild gegeben, hoffentlich. Alles bloß das nicht.
Genau.
Nee, aber du hast es mit 5 gesagt und du hast nicht aufgehört, das zu sagen. Deine Eltern werden das, ich weiß nicht, ob mit Freude oder mit Sorge betrachtet haben. Dein Vater war ein berühmter Wissenschaftler, Frederik Fester, Umweltforscher, Mitbegründer des BUND. Da könnte man denken, dass der knallhart auf der Seite der Wissenschaft stand. Der hatte aber auch so eine richtige Affinität und eine Liebe, glaube ich, zum Künstlertum.
Ja, total. Der war Also bei uns zu Hause waren auch nie irgendwelche Akademiker-Kollegen oder so, sondern es waren eigentlich immer nur Künstler, Maler, Schriftsteller, Schauspieler. Also das war so die Welt, in der meine Eltern sich wohlgefühlt haben. Und er selber war, als er anfing zu studieren in Paris, hat er selber immer gesagt, er wusste nicht, ob er auf die Filmhochschule geht oder Biochemie studiert. Mhm. Und sein Onkel, der ihn da unterstützt hat finanziell, der hat gesagt, du, wenn du also Filmhochschule, da kriegst du keinen Pfennig von mir. Und dann hat er gesagt, okay, mich interessiert beides, also mach ich halt Biochemie. Aber eigentlich, und er hat auch für uns Kinder immer unheimlich gezaubert und Schattentheater gemacht. Und also ich bin in einem sehr bunten, kreativen Haushalt groß geworden, in der Tat. Und deswegen war auch das Verständnis meiner Eltern für meinen Berufswunsch, also das war... Ja, klar, mach.
Mhm, cool, weil das hätte natürlich auch knirschen können.
Ja, man
sagt so, hier der Akademiker und dann die Tochter, die sich für das Bürgerliche, das, was man so unter dem bürgerlichen Beruf versteht, jetzt wahrscheinlich nicht so interessiert hat. Ja, da hätte es vielleicht auch Konflikte geben können.
Nee, war nicht.
Ne. Du hast gerade gesagt, bunt und auch laut und trubelig. Ich glaube, deine Eltern haben auch gerne gefeiert.
Ja.
Andererseits hast du auch mal gesagt, wenn mein Vater an einem neuen Buch geschrieben hat, wenn es also richtig ans Forschen und dann auch Verfassen ging, da wurde es auch mal gefährlich, weil dann die Schreibmaschine auch mal
durch die Gegend flog.
War es wirklich so?
Ja, der war, also mein Vater war schon auch ein schwieriger Kandidat. Also so faszinierend der sein konnte, der konnte auch, also echt ein Arschloch sein, weil seine Egozentrik kaum zu überbieten war. Und vor allen Dingen, wenn er so, der war so entzündlich und wenn er dann in irgendeinem Projekt war und es nicht für ihn nicht befriedigend vorwärts ging oder so, wie zum Beispiel ein Buch, das stagnierte und er hat ja 1000 Bücher geschrieben, also kannst du dir vorstellen, was wir zu Hause für eine Gaudi hatten. und dann ist der einfach explodiert. Dann hat es in ihm so rumort, dass der explodiert ist. Ja.
Das heißt,
dann musste man flitzen.
In Deckung gehen dann in dem Fall. Ja. Du hast, glaube ich, von ihm zumindest die Ungeduld geerbt, oder? Kann das sein?
Nein, die habe ich von meiner Mutter geerbt.
Ach, nee. Das war die Ungeduldige, der Vater, der leicht Entflammbare.
Ja, also ich habe von die Ungeduld von meiner Mutter, das leicht Entflammbare von meinem Vater. Also ich habe sämtliche blöden Eigenschaften geerbt.
Kann man ja auch für sich nutzen, wenn man sagt, es ist auf jeden Fall jede Menge Energie drin.
Ja, das stimmt.
Wenn man das so. Und es muss dir auch mitgegeben worden sein, ein großes Selbstbewusstsein. Weil wenn ich gelesen habe, dass die Schauspielschule dich nach einem Semester rausgeschmissen hat mit einem Satz, der ist ja unfassbar. Also an dir, wenn man an dir kratzt, bist du ihnen hohl.
Ja, das war hart.
Also,
ja, da war ich 17, ne? Das darf man nicht vergessen. Also ich war unheimlich jung. Aber
was war da passiert? Oder was hat die so wütend gemacht an dir?
Ja, genau, die waren wütend auf mich. Und ich glaube, das lag wirklich daran, dass der Ganz, damals unser Sensitiv Lehrer, der also so nach Stanislavski-Methoden gearbeitet hat. Das heißt also, du gehst so ganz in dich und gehst in deine Gefühle ran und an dein tiefstes Inneres. Und dann sind sie bei uns im Kurs dann reihenweise, in der Klasse reihenweise heulen, zusammengebrochen. Mhm. Und ich aber nicht. Also, weil es gab für mich keinen Grund. Ich war irgendwie zufrieden mit mir. Und außerdem hatte ich auch immer das Gefühl, ey, ich brauche keine Therapie, ich möchte spielen. Mhm. Ja. Und da, glaube ich, war der schon mal von Haus aus beleidigt, dass ich in ihm nicht den Guru sehe wie alle anderen, sondern sag, ey, du, interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, was du da von mir willst. Ich will einfach nur spielen und nicht in irgendwelchen Ecken kramen, was natürlich für viele Leute, für die Schauspielerei, also ein ganz wichtiger Weg auch ist, um Verkrustungen und so weiter, um mehr an seine Gefühle ranzukommen. Nur es ist nicht für jeder Weg richtig.
Ja.
Und für mich war das eben nicht der richtige Weg. Und
dann wird einem mit so einem krassen Satz gesagt, du passt eigentlich nicht hierher oder du verweigerst dich oder was da immer so alles mitschwang, auch an persönlicher Kränkung.
Ja.
Und trotzdem hätten viele da wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, da das fällt war's. Man erstmal in sich zusammen, das war's, ich biege ab und mach was völlig anderes. Du nicht, und das ist, glaube ich, das, was deine Eltern dir offenbar mitgegeben haben, so und sagen, nee, ich mach trotzdem.
Ja, also ganz sicher Selbstbewusstsein haben sie mir mitgegeben. Sie haben immer eigentlich zu mir gehalten. Also ich war ein freches Kind, klar, ich war auch ein aufmüpfiges Kind, in der Schule vor allen Dingen. Also meine Verweise, die haben meine Eltern zum Teil eingerahmt, weil die so lustig waren. aber sie haben immer zu mir gehalten, weil meine Eltern, da waren auch eines nicht vergessen, das sind Kinder des Dritten Reiches gewesen. Und sie haben immer gesagt, erkenne keine Autorität an, ja, einfach nur, weil sie eine Autorität ist, sondern hinterfrage und wenn es vernünftig ist, ja, aber, und das hat halt auch unheimlich viel mit der Nazi-Zeit zu tun, mhm, und so haben sie uns erzogen und ja, so bin ich halt viel angeregt. Das war anstrengend, aber wie du sagst, ich hatte natürlich dadurch auch eine unheimlich gute Basis für Selbstbewusstsein. Ja, ja.
Und bist dann nach Ingolstadt weitergezogen, ja, und da hast du die Chance bekommen am, genau, Theater. Natürlich ein Riesenglück,
ja,
da,
Wahnsinn.
Dann an, da dann andocken zu können.
Ja, die hatten ja noch nicht mal eine Vakanz. Mhm. Ich habe ja nur gehört, dass die da ein junges Ensemble aufbauen und da habe ich gedacht, da passe ich doch genau hin, weil ich wollte nicht auf keinen Fall an ein großes Haus, weil da kriegst du ja nichts zu spielen. Mhm. Ich wollte auf jeden Fall erstmal in die Provinz, damit ich spielen kann. Und das hat sich sehr so toll angehört da. Und dann habe ich da mich beworben und dann haben die mich tatsächlich für ein Vorsprechen eingeladen und dann haben die mich auch noch tatsächlich genommen.
Und hast du da nie an dir gezweifelt, dass du gesagt hast, Mensch, die auf der Schauspielschule, die waren jetzt, nee, ich war nur nicht sauer, meine Fans? Nee. Und du hast einfach die Wut mitgenommen, ja, und das dann. Ja.
Es hat mich eigentlich nur beflügelt zu sagen, jetzt erst recht. Mhm. So, euch zeige ich's.
Und das hat offensichtlich gut funktioniert. Hat dir dann trotzdem manchmal, oder hattest du Momente in deiner Karriere, wo du dachtest, Mist, jetzt wäre ein bisschen mehr, wie sie nenne ich es, Handwerk gut, dass man vielleicht auf der Schauspielschule, nee, noch hätte lernen können.
Also ganz
können,
ehrlich, Handwerk lernst du in der Praxis, mhm, und Handwerk, was ich an Handwerk in Ingolstadt auf einer 12 Meter breiten Bühne mit einem Zuschauerraum mit 800 Zuschauern gelernt habe, an Handwerk, Phonetik, alles, mhm, das lernst du auf keiner Schauspielschule. Wie soll das gehen im Zimmerchen? Also ganz ehrlich, das war meine Schauspielschule. Da, ja, da habe ich das Handwerk gelernt. Ja. Und ja.
Ich finde es deshalb interessant, ich habe vor kurzem mit Richie Müller, ja, gesprochen, der den, ja, Stuttgarter Tatortkommissar, ja, spielt. Der ist von der Schauspielschule geflogen in Bochum. Okay. Joachim Meyerhoff, toller Theaterschauspieler, hat der wunderbare Geschichten geschrieben über seine Zeit auf der Münchner Schauspielschule.
Ja, da war ich auch, auf der Neuen Münchner, genau.
Wo man auch, mhm, denkt, das hätte er sich auch schenken können, ja, die, ja, Zeit, und direkt, genau, auf die Bühne gehen. Ja. Macht es überhaupt Sinn? Also macht Schauspielschule dann überhaupt Sinn, oder sollte man nicht eher sagen,
wie gesagt,
verteil die einfach auf kleine Theater, lass sie spielen?
Nee, wie gesagt, es ist nicht jeder Weg für jeden richtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz wichtig ist für junge Schauspielschüler, sich erstmal auszuprobieren, mhm, und Sicherheit zu gewinnen und so weiter und so fort. Also das ist, das war halt jetzt bei mir so, aber das muss jetzt nicht für jeden gelten. Also ich, ja, kann mir auch vorstellen, dass man unheimlich geborgen ist. Ich wollte ja auch bleiben auf der Schauspielschule wegen der Geborgenheit. Deswegen bin ich ja auch ins feste Engagement wegen der Geborgenheit, mhm, weil ich gewusst habe, ich bin noch ganz jung und ich brauche noch die Geborgenheit eines festen Ensembles.
Ja.
Und ja.
Und war Ingolstadt dann auch der Ort von Max und Moritz, wo du dann also deinen Mann kennengelernt hast?
Fasziniert dich irgendwie, gell?
Das ist eine tolle Geschichte.
Nee, das war Jagsthausen. Das war Sommerfestspiele Jagsthausen. Das war ein paar Jahre später. Und da haben wir, ja, habe ich gastiert, oder war Gast. Und Robby auch. Und dann haben wir eigentlich uns nur verabredet, weil wir uns bei Ellen Schwiers über den Weg gelaufen sind. Ach, du bist auch engagiert, ja, du auch. Lass uns doch da mal zusammen nach Heilbronn fahren und gucken, wo wir da wohnen, weil wir wussten, irgendeine WG oder irgendwie sowas. Ja, und dann haben wir ein Häuschen gefunden.
Zusammen?
Mit dem Jagsthausen, also mit wir zwei und noch eine Kostümbildnerin und ihr Assistent. Mhm. Und alles weit weg von wegen, ich suche irgendwie einen Flirt oder so, überhaupt nicht. Hat mich nicht interessiert, ihn auch nicht. Und ja, dann ist es so passiert.
Dann wirklich so richtig, obwohl nicht interessiert und nicht auf der Suche, dann schon Liebe auf den ersten Blick, oder musste, nee, das erst so ein paar Aufführungen wachsen?
Ja. Nee, es war überhaupt nicht Liebe auf den ersten Blick. Das ist gewachsen. Wir haben abends immer zusammengesessen. Er saß meistens bei mir auf dem Bett und wir haben über die Proben gesprochen und wie es einem selber so geht und mit der Arbeit und mit der Arbeit und so. Und so ist so im Lauf der Zeit unheimlich Vertrauen gewachsen und ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, plötzlich saß ich neben ihm auf der Tribüne. Wir haben unten den Proben, also unten haben die anderen geprobt. Wir waren noch nicht dran mit unseren Szenen. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich habe voll die Schmetterlinge. Was ist denn jetzt los? Ja, und dann war das plötzlich, bam.
Mhm.
Ja.
Und kaum sind ein paar Jahre rum, habt ihr vier Enkel?
Kaum sind ein paar Jahre vergangen, ja, haben wir vier Enkel, ja, genau.
Der Kater ist 19 und die Enkel, die sind vier Mädels, ne?
Vier Mädels, ja.
Ich weiß, drei in Dänemark?
Drei in Dänemark von meinem Sohn und unserem Sohn und eine Tochter von meiner Tochter,
ja.
Genau, in
und
München.
Die Enkel in Kopenhagen, das tut wahrscheinlich manchmal ein bisschen weh, weil man die nicht so oft zu Gesicht bekommt, oder?
Ja, das stimmt. Also wir sehen uns vielleicht zwei, dreimal im Jahr, dann sehr intensiv, weil dann sind die entweder 10 Tage bei uns im Haus, oder wir sind bei denen und man ist halt von morgens bis abends zusammen. Wir sind dann meistens irgendwie so, das war es wieder mit den Dänen. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal wieder erholen. Aber es ist trotzdem natürlich toll. Aber wir haben keinen Alltag. Und das Schlimmste ist, dass ich meine Enkelkinder nicht verstehe. Die sprechen Deutsch, also die reden, die verstehen Deutsch, weil mein
sprechen
Sohn,
aber Dänisch.
Genau, und sprechen Dänisch und sprechen kein Wort Deutsch,
obwohl
sie es verstehen. Und das ist irgendwie, trotzdem geht's. Also wir haben, als wir jetzt neulich da waren, mein Mann und ich, sind wir mit den Großen, also Großen 8 und 6, haben wir so eine Bootstour durch Kopenhagen gemacht, und also ohne die Eltern, also sondern nur wir und die Kinder. Und wir haben so einen Mords-Gaudi miteinander, obwohl wir uns nicht verständigen können. Und das funktioniert trotzdem. Also,
wäre es nicht Aufgabe der Oma, da einen Dänischkurs zu machen?
Ja, das hatten wir auch vor. Aber wie das so ist mit so Sachen, sagt man, okay, wir waren kurz davor, uns bei der Hochschule, Volkshochschule anzumelden. Aber dann kam wieder irgendein Film dazwischen. So geht's dahin. Ich setze drauf, dass die Kinder dann irgendwann umswitchen können und Deutsch sprechen.
Deutsch oder dann kommt halt Englisch irgendwann.
Oder Englisch, und sowieso, die lernen ja auch Englisch.
Ist dann vielleicht der Weg für euch dann ein bisschen näher.
Ja.
Ich habe einen alten Film mal wieder geguckt vor kurzem. Ich glaube, der war von 1978 mit Gustl Beyerhammer und dir. Zwei auf der Straße, heißt der so?
Ja,
wunderbar, weil ich großer Gustl Beyerhammer-Fan bin, über Meister Eder halt zu ihm gekommen. Ja. Selber als Kind und dann auch durch meine Kinder, weil die auch die alten Pumuckl-Geschichten so lieben. Gustl Beyerhammer ist eigentlich ein absoluter Charakterschauspieler.
Oh, toll.
Wie hast du ihn damals erlebt? Oder wie, 1978, das ist natürlich, das waren noch so die Anfänge dann für dich. Wie war die Zusammenarbeit?
Toll, also ich habe ja vorher schon mit ihm, Franzka Brunnmeier, eine Serie gemacht, wo ich seine Tochter gespielt habe. Es war überhaupt mein allererstes Fernsehengagement, diese Serie. Und da war er schon so einfach großer Papa, der einem als Anfänger, der von der Bühne kommt, man ist ja, spielt ja dann viel zu groß vor der Kamera und macht ja viel zu viel vor der Kamera und mir dann so gezeigt hat, wie das reduzierte Spielen und so. Und es war ein großer, toller Lehrer für mich. Und ich habe ihm auch unheimlich gerne zugeguckt. Und Zwei auf der Straße war dann wirklich unser Kammerspiel. Und das war, also ist einer meiner Lieblingsfilme.
Vater und Tochter wart ihr da.
Genau.
Also wenn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, der mal über den Weg läuft, unbedingt angucken, der ist gut gealtert.
Ja, der ist gut gealtert, oder?
Den kann man wirklich gucken. Weil du gerade gesagt hast, dieses reduzierte Spiel. Klar, auf der Bühne muss ich mich mit allem, was ich habe, bemerkbar machen, dass die hinten auch mitkriegen, dass ich gerade traurig bin oder so. Und genau so kommt man dann wahrscheinlich als junge Schauspielerin vor die Kamera, oder?
Und macht
erstmal ein Riesending. Oder ist zu viel?
Ja, klar. Weil woher sollst du es denn können? Ne? Und das musst du erstmal lernen. Ne? Das war eine tolle Arbeit mit dem Gustl. Ja.
Ist es so, manche sagen, Fernsehen oder dann auch Film und Bühne sind im Prinzip zwei verschiedene Berufe. Das habe ich nie so ganz verstanden. Weil klar, dass man sich zurücknehmen muss vor der Kamera, das schon. Aber
es ist eine ganz andere Vorgehensweise. Du hast am Tag Szenen, sagen wir mal, du hast 5 Szenen, die springen zum Teil hin und her von, wenn ich jetzt mit dem Theaterstück vergleiche, das Stück Ende und dann spielst du aber den Anfang und dann musst du den Faden im Kopf behalten. Beim Theater kannst du dich warm spielen. Da gibt eins das andere, logischerweise. Beim Film ist alles zerhackt. Dann hast du 10 Sekunden deines Auftritts, wenn es heißt bitte, danke aus und musst auf dem Punkt sein. Und das sind alles so Sachen. Das ist wirklich ein bisschen eine andere Disziplin.
Ja. Kann es denn tatsächlich manchmal sein, dass man, es gibt in Film, Geschichte, ganz emotionale Schlussszene. Für den Zuschauer klar, das hat alles genau auf diesen Moment hingelebt und hat sich so hinentwickelt. Und dann dreht ihr so eine Schlussszene vielleicht irgendwo...
Am ersten Tag.
So krass ist es manchmal so?
Ja, das ist manchmal so.
Wie bringt man sich bitte emotional in diese Situation?
Ja, deswegen meine ich. Und da musst du halt ganz anders arbeiten, mit ganz viel, also viel mehr den Bogen im Kopf haben. Zum Beispiel, also oft haben wir die größten Liebesszenen gerade am Anfang von Filmen, wo du den Partner noch gar nicht richtig
aus
kennst.
Aus der kalten Hose.
Ja, aus der kalten Hose gedreht. Ja. Und das ist furchtbar schwierig dann. Und ich sage jedes Mal, ich würde gerne den ersten 3 Drehtage am Schluss nochmal drehen, weil du einfach, du bist ungelenk in deiner Figur, in allem. Ja, aber so ist es halt. Mhm. Kann man nichts machen. Ja.
Weil du vorher gesagt hast, du musstest dich vor der Kamera dann so reduzieren, was Mimik und Gestik und so angeht. Du wirst oft dafür gelobt, dass du dich getraust, wirklich mit viel Mimik zu arbeiten. Also, dass in deinem Gesicht ganz viel, dass in deinem Gesicht ganz viel passiert. Jetzt sagst ich kann nicht anders.
Nein, ich fände es so toll, wenn ich so mega cool, nur gucken, nichts passiert. Und ja, aber das ist zu viel Lust irgendwie in meinem Gesicht. Man sieht mir auch immer alles an. Also ich kann nicht anders.
Ja, aber ist doch. Also wie gesagt, du wirst dafür gelobt.
Ja, das ist schön.
Könntest du doch eher annehmen und kannst sagen, ja, ich bin jemand, bei dem man im Gesicht was sieht, wo man nicht irgendwie immer erstmal aufbohren muss.
Und je älter ich werde, umso mehr.
Ja, ja, genau. Also das ist doch sicher was, was auch die Regisseure an dir schätzen, dass man
das
sagen kann.
Das weiß ich nicht, was die an mir schätzen.
Kriegst du zu wenig Feedback?
Manchmal ja, beim Drehen kriegt man fast kein Feedback. Das ist ja das Schöne am Theaterspielen zum Beispiel, dass man dann nach der Vorstellung, jetzt gerade habe ich gespielt Weihnachten auf dem Balkon und es war ein Bombenerfolg und die Leute haben getobt und jeden Abend Bravos und jeden Abend Standing Ovations. Das ist so Nektar und Nahrung für uns Schauspieler. Das hast du beim Drehen natürlich gar nicht. Also da ist der Regisseur, wenn du dich verabschiedest nach Drehschluss, schon mit dem Gedanken am nächsten Tag. Und, ja.
Und das wird nicht im Team irgendwie aufgefangen, dass es da ein paar
gibt? Wir Schauspieler, wir geben es uns manchmal. Ja? Wir sagen, ich finde dich so toll und so.
Aber ist das nicht schwierig? Also weil man entblößt sich doch ein Stück weit.
Ja, ja.
Und dann ist Klappe, also Rotlicht aus und dann geht jeder so seiner Wege.
Ja. So ist es. Und gehst ins Hotel, gehst nochmal die Szenen durch und denkst, verdammt, da hätte ich das eigentlich so spielen müssen. So.
Ja. Mhm. Klingt gar nicht so schön, wie man sich das immer vorstellt, ehrlich gesagt. Wie ist es denn dann, wenn du dich dann anschaust, wenn der Film dann läuft zum Beispiel? Ist da dann richtig schön Fernsehabend bei euch zu Hause? Und du guckst und sagst, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen.
Du wirst es nicht glauben, aber ich gucke fast nie Filme von mir. Und ich kann sie eigentlich erst gucken, wenn die so eine gewisse Verjährung haben, wie, sagen wir mal, 10 Jahre oder so.
10 Jahre?
Ja, oder lass es meinetwegen 5 sein. Aber ich kann überhaupt nicht gut was gucken, was so ich gerade letztes Jahr gedreht habe oder so. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weil ich finde immer, ich sehe schrecklich aus und weil ich das so schrecklich finde, kann ich nicht zugucken, wie ich spiele.
Wo ist es denn hin, das alte Selbstbewusstsein?
Das habe ich immer schon gedacht, schon als Kind.
Haben wir vorhin aber ausdrücklich gelobt, dass du so selbstbewusst bist.
Ja, aber ich habe schon immer gedacht, ich bin eigentlich total hässlich. Hoffentlich merkt es keiner.
Also, damit kann ich jetzt überhaupt nicht umgehen, weil du siehst so frisch aus, so toll.
Dankeschön.
Und das hätte niemand gedacht, der dich sieht.
So hat jeder seine
Wärst du lieber die gewesen, die irgendwie die Rollen der, was weiß ich, der Superschönen...
Naja, es ist ja das. Also, weil wenn du die Superschöne bist und die Superschöne kommt irgendwann ins Alter, das ist dann auch eine bittere Pille.
Ja.
Weil dann bleibt denen oft eben nur die Operation und das will ich halt überhaupt nicht, weil ich lehne das ab. Ich finde das... Altersrassismus nenne ich das. Ich finde, man soll in Würde altern und das ist auch schön. Ich finde alte Menschen auch schön und Falten und so. Also das hat, finde ich, es nimmt ganz schreckliche Züge zum Teil an. Bin ein großer Verfechter von Back to Nature.
Ja.
Aber wäre ich jetzt eben die Hübsche gewesen, dann hast du halt ein Problem, weil dann bist du nur noch die alte Hübsche und das will man dann nicht sehen. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich eben eigentlich immer, so war es früher, wurde das so kategorisiert am Theater. Ich war im Charakterfach.
Ja.
Und nicht die junge Naive oder so, sondern das Charakterfach. Und das kannst du ja rauf und runter spielen, bis du umfällst.
Ja, das stimmt. Ich möchte an der Stelle trotzdem nochmal sagen, du bist eine Hübsche.
Ja, danke schön.
Egal in welchem Alter. Aber gab es auch Phasen in deiner Karriere, wo dich das doch beschäftigt hat, dass man sagt, so, hier, Charakterfach.
Voll. Und
Charakterfach rechts, total. Die schönen links.
Total, und,
ja.
Ich hätte so gerne mal die Julia gespielt oder so, aber ich musste die Huren spielen. Oder, Da habe ich schon drunter gelitten. Und ich wollte kein Charakterdarsteller sein. Ich wollte schön sein wie Romy Schneider und wegen meiner Schönheit geliebt werden. Und nicht wegen, was weiß ich. Ja, so ist man so blöd.
Ja. Aber weil du jetzt vorhin, was hast du gesagt, Altersrassismus?
Ja.
Hast du, vor kurzem gab es eine Doku auf Dreisat, Unsichtbar? Fragezeichen. Da ging es um ältere Schauspielerinnen, die eben beklagen, dass sie eigentlich nicht altern dürfen.
Ja.
Und wenn sie altern, dann sind sie mal noch irgendwie die dusselige Großmutter. Ja. Oder wenn es ein verrückter Film ist, dann ist es die kiffende Großmutter. Und so, ne? Gibt schon, es gibt so ein paar verschiedene, so ein paar Stereotype, die dann noch besetzt werden. Aber es wird schon sehr beklagt, dass es da keine guten Drehbücher mehr gibt, keine guten Rollen.
Ja, ja, es nimmt schon ganz schön ab, absolut. Und es hat sich schon enorm gebessert. Also ich sag jetzt mal, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Als ich angefangen habe, war sowieso Schluss mit dem Drehen, wenn du 40 bist, weil dann kannst du sowieso nur noch die Mütter spielen, die zu Hause den Kuchen backen. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht abendfüllend. Mhm. Und das hat sich komplett geändert. Also die Filme, die ich gedreht habe, die großen Rollen, die kamen sowieso erst, als ich 50 war und aufwärts. Ja. Also da kann ich mich wirklich nicht beklagen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir Schauspieler, die älter werden und vor allem die Frauen, also wieder mal, benachteiligt werden. Mhm. Und ja, so ist das. Und da finde ich halt eine schreiende Ungerechtigkeit.
Ist es, auf jeden Fall. Ja. Genauso bei der Bezahlung, wie erlebst du es? Ist es immer noch so,
dass natürlich,
auch du schaust, was dein Filmpartner nach Hause schleppt? Und
ja, also wie ein Mann, männlicher Schauspieler, vergleichbar mit, sagen wir mal, meinem Bekanntheitsgrad oder so, ne, der verdient locker ein Drittel mehr. Locker, wenn nicht die Hälfte. Also drauf.
Ja.
Naja, also.
Redet man da drüber, wenn man jetzt einen Film dreht mit XY, sagt man dann irgendwie.
Was kriegst denn du?
Was kriegst denn du?
Nee, eigentlich nicht. Das macht man nicht so gerne, weil das ist immer so. Also entweder tut's mir weh oder ihm weh. Also da hat keiner richtig was von. Mhm. Also dafür hat man ja seine Agenturen, die vergleichen können und sagen können, okay, der verdient das und das oder dient das und das. Also die wissen natürlich Bescheid. Ne?
Aber das Problem ist doch jetzt schon so lange bekannt und es gibt ja wirklich keinen, schlicht keinen Grund, warum das weiter so betrieben wird.
Das ist so, dass die Gagen nicht einfach von heute auf morgen angehoben werden können.
Ja.
Und das ist bei den Sendern so, dass es alle 3 Jahre mal eine kleine Erhöhung der Gage gibt, so ungefähr. Und die können jetzt nicht, das können die auch nicht vertreten, dass sie jetzt plötzlich die Hälfte der Schauspieler, nämlich den weiblichen, auf einmal von heute auf morgen ein Batzen Geld mehr zahlen. Das sind ja öffentlich-rechtliche Gelder. Also das ist nicht so einfach alles, aber trotzdem schreit's zum Himmel.
Ja. Trotzdem hast du immer für diesen Beruf gebrannt und hast auch das Glück gehabt, dass dein Mann, glaube ich, 6 Jahre lang zu Hause geblieben ist und das Familienschiff
gefahren
auf Kurs gehalten hat. Das ist natürlich toll. Eigentlich schade, dass man es so erwähnen muss, weil umgekehrt ist es ist ja,
genau,
ist ja ganz normal.
Eine Selbstverständlichkeit.
Trotzdem ist es natürlich noch was Besonderes, vor allem damals, ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Und du hast mal gesagt, dieser Beruf kann dich umarmen und auf den Schild heben, aber dir auch tierisch in den Hintern treten.
Ja.
Ich habe bei dir eigentlich das Gefühl gehabt, solche Phasen gab es bei dir gar nicht. Wo sind sie versteckt? Wann hast du mal wirklich gelitten unter dem Beruf?
Oh, ich schon. Also auch bei der Arbeit, weißt du, das ist ja nicht nur, dass man leidet, wenn man nichts zu tun hat. Aber ich habe zum Beispiel einen Polizeiruf gedreht, wo ich den Regisseur unter Tränen angefleht habe, mich umzubesetzen, weil ich bin verrückt geworden mit dem, der hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe Magengeschwüre fast bekommen wegen dieser Arbeit, weil es mich so gequält hat. Und es ist geklärt mit ihm und es ist alles okay. Aber das kann einen schon wirklich komplett fertig machen, wenn es in der Arbeit unharmonisch ist. Das ertrage ich nicht. Ich bin total harmoniesüchtig und ich brauche eine entspannte, harmonische Umgebung zum Arbeiten. Und wenn dann so wie Dieter Wedel oder so, furchtbar, das ist entsetzlich für mich.
Ja. Und war das jetzt, weil du sagst, bei einem Polizeiruf, war das etwas, was man nicht vorher schon lesen konnte im Buch? Also, dass man sagt, im Buch, war alles noch okay.
Ja.
Und das war wirklich die Arbeit, die konkrete Arbeit am Set.
Ja, konkrete Arbeit. Also, ich gebe da nur so ein kleines Beispiel.
Gerne.
Es war ein Bombenanschlag im U-Bahn-Schacht und ich gehe als Kommissarin mit meinen Sprengmeisterleuten in diesen verrauchten U-Bahn-Schacht Und im Drehbuch steht, gibt Anweisungen. Sowas habe ich ja richtig gerne. Ne? Ich meine, ich bin eine kleine Schauspielerin. Ich habe keine Ahnung von Bomben, die im Tunnel explodieren. Ja, und dann habe ich die Sprengstoffmeister, die echte waren, habe ich die gefragt, was sagt ihr, wenn ihr sowas macht, wenn ihr da reingeht? Ja, mit der Absuche beginnt. Plötzlich schreibt mein Regisseur, ich möchte nicht, dass du mit ihnen sprichst. Ich möchte, dass du da reingehst als Saskia Fester. Und das ist eine Regieanweisung, wo ich mich an den Kopf gegriffen habe, weil ich gesagt habe, Saskia Fester geht nicht in Tunnels, wo gerade eine Bombe gefallen ist. Wie soll ich das machen? Und ich habe zu ihm gesagt, aber ich muss doch ein bisschen professionell sein, sonst ist es doch lächerlich. Ja.
Das Schlimme ist halt, wenn man so eine Ansage bekommt, da geht man ja beim zweiten Durchlauf nicht selbstbewusster rein.
Genau.
Sonst wird ja in der Regel noch blöder.
Also das ist so ein Beispiel. Und dann verstehst du den Regisseur nicht. Und wenn ich den nicht verstehe, was er von mir will, dann quält mich das. Also das ist ganz furchtbar. Aha. Ein ganz furchtbarer Zustand. Das oder auch so mit Ende 30 hatte ich wirklich eine totale flaue Phase. Also da wollte kein Mensch was mit mir zu tun haben. Und kaum gespielt. Und
das heißt, da sitzt man dann zu Hause
und fragt sich natürlich,
Telefon an.
Warum will mich keiner? Das tut richtig weh.
Hattest du damals eine Agentin oder einen Agenten?
Ja, und von der habe ich mich dann auch getrennt. Und dann ging es wieder aufwärts.
Oh. Also lag da...
Ja, da lag wohl irgendwie...
Warst du unprofessionell?
Nee, die Energie, ich glaube, ich bin ja so ein Energie... Ich glaube, da war die Energie komplett blockiert mit dieser Agentin damals und danach war es wieder frei.
Mhm. Und wie warst du in der Phase, als nichts ging? Musste dein Mann, wie du damals, wenn dein Vater ein Buch geschrieben hat, musste der am besten rausgehen, weil du unausstehlich warst? Oder?
Nein, der war... Der ist toll und hat auch immer zu mir gehalten und gesagt, ach, das wird schon wieder und was soll er auch sagen? Und ich habe halt auch versucht, nicht panisch zu werden, und weil das ist ja auch, das strahlt man ja dann auch aus und dann passiert ja gerade gar nichts mehr, wenn einer schon so verknittert ankommt und das Gefühl hat so, ihr mögt mich ja sowieso nicht. Also es ist anstrengend, also man muss ein bisschen Kopfarbeit und Gefühlsarbeit machen, aber Gott sei Dank war das dann irgendwann vorbei, die Phase.
Wie gesagt, ich habe die Phase jetzt in deiner Biografie gar nicht entdeckt, also wenn man mal so die, die Jahre durchgeht, da steht eigentlich fast immer was drin, ob Serie oder Film.
Ja, irgendwas
oder
ging Theater. Immer, klar.
Ja. Ja. Aber es war nie so, dass du jetzt tatsächlich Angst haben musstest, dass es abreißt und dass du nicht mehr auf den Zug kommst. Geht ja vielen so.
Ja.
Die haben dann so eine Lücke, das ist dann irgendwann keine Lücke mehr, dann ist ein Krater und dann ist Ende.
Also die Angst habe ich jetzt so nicht, aber es ist einfach ohne Netz und Boden. Wir arbeiten ohne Netz und Boden in unserem Beruf, so ist das einfach. Und wenn ich dann so junge Kolleginnen höre, die dann zu mir sagen, ah, du hast es geschafft, ja, und ich sage, nee. Nach dem Film ist vor dem Film und geschafft hast du es eigentlich nie, weil du nie weißt, was passiert.
Aber du weißt jetzt zum Beispiel, dass sowas wie Marie fängt Feuer, tolle Serie, geht weiter, wenn ich es richtig weiß. Also du hast schon eigentlich immer
Perspektiven.
Ja. Was beim anderen ist ja wirklich so. Die wissen nicht, was im nächsten Jahr ist. Und ich muss sagen, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde.
Es ist brutal hart.
Wie so ein Loch im Bauch die ganze Zeit. Das einen so
vor allem, wenn man Familie hat und die man ernähren muss. Also in dem Fall ich jetzt. Es ist schon hart.
Ja. Trotzdem sagst du, du spielst, bis du ins Grab, für tot ins Grab fällst.
Also ich kann ja nichts anderes. Ja. Doch, ich kann schreiben. Ich habe ein Theaterstück mit meinem Kollegen Aykut Kajacik geschrieben. Und das wird jetzt in der Schweiz aufgeführt. Und wir werden das in München spielen.
Dann aber schon du. Also,
dann spiele ich es. In der Schweiz wird es jetzt erstmal...
Du probst jetzt erstmal, ob es funktioniert.
Genau. Ja, so wie die das am Broadway machen. Ja, genau.
Und dann
spielen wir es in München.
Ja.
Das ist doch cool, oder?
Das ist genial. Und dann richtig Heimspiel. Und sag, was bist du da? Oder worum geht's bei dem Theaterstück?
Das heißt, wer schießt auf Frau Hummel? Und ich bin eine betrügerische Altenpflegerin, die einfach, weil sie nichts gelernt hat, sich die Zertifikate zusammen... fälscht und bei einem richtig grantigen Misanthrop landet. Und die beiden mischen sich dann auf.
Aha. Okay, und wahrscheinlich wie ich.
Da gibt es noch die alkoholsüchtige Tochter und den unendlich langweiligen Golfspieler. Mehr erzähle ich jetzt aber nicht.
Ja. Aber wie ich dich kenne, so mit witzigen Dialogen,
ja, natürlich.
Ziemlich schnell.
Ja, auch. Ja, aber auch Tiefgang. Also ich mag nicht nur flapsig, lustig. Mhm. Muss schon noch was dahinter sein.
Ja. Und wo fällt dir sowas ein, wenn du in deinem Garten werkelst? Oder wenn du. Also wann du bist so viel beschäftigt, wann schreibst du noch ein Theaterstück?
Ja, das habe ich eigentlich auch gar nicht vorgehabt. Ja? Also ich habe dem Eiko die Geschichte erzählt und dann sagt er, das ist geil, das machen wir, das schreiben wir. Und ich sage, oh Eiko, ich habe gar keine Lust zu schreiben. Ich habe ja mal einen Roman geschrieben, für mich war das ja fast traumatisch. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mag nicht mehr schreiben und so. Und dann hat Eikut einfach das Heft in die Hand genommen und gesagt, so, bis dann und dann haben wir die Szene fertig und dann ist das Ding fertig und jetzt schicken wir es an den Verlag. Und ich konnte gar nicht anders. Ich musste.
Ja. Ich muss natürlich, wenn du sowas sagst wie, das war für mich traumatisch, muss ich natürlich sofort fragen, was war da traumatisch, weil du diesen Roman nicht fertig gekriegt hast?
Ach so.
Weil das nie aufgehört hat oder weil das so eine einsame Arbeit ist?
Ja, erstens ist es brutal einsam. Ja. Ich mag den Zustand überhaupt nicht. Das ist komplett autistisch und ich bin eigentlich ein Mensch, ich mag Leute um mich rum und quatschen und so. Also der Zustand ist schon mal per se unerträglich und du kannst nicht mehr schlafen, weil die gehen ständig dich. Es wird immer intensiver, du gehst in so einen Tunnel rein und es ist furchtbar. Und dann habe ich geschrieben, einen Roman oder ein Rumänchen für, und es ist dann verlegt worden bei Kiepenheuer und Witsch. Und dann haben die, damals war ich 24, haben die gesagt, das ist die neue deutsche Punk-Schriftstellerin und so. Und die bauen wir jetzt auf und haben richtig Geld in mich reinvestiert. Und dann kam nichts mehr. Ich war so ein One-Hit-Wonder. Und ich war dann total blockiert und konnte nicht mehr schreiben. Ich habe ein Schreibtalent, das weiß ich. Aber ich kann nicht auf müssen. Also beim Spielen kann ich alles auf müssen. Aber beim Schreiben geht es irgendwie nicht. Eine komplette Blockade.
Das ist ja ein brutaler Druck, ne?
Ja,
wenn man dann so ein Etikett gleich aufgedrückt kriegt,
ja,
und sagt, jetzt mach mal.
Ja, und ich habe ja gar nicht, ich habe das einfach nur so geschrieben. Meine Schwester hat gesagt, hey, das ist gut, das schickst du einen Verlag. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich sehr viel, Rezensionen und so über meine Schreibweise. Und beim nächsten Versuch guckst du dir selber so beim Schreiben zu und guckst du, was ist das für ein Stil? Und dann was aus.
Ja, da fehlt dann jede Selbstverständlichkeit.
Voll.
Dann ist es weg.
Ja. Ja. Und ich war vollkommen, hab so aus dem Bauch rausgeschrieben. Das war auch das Beste. Deswegen bin ich auch kein Schriftsteller, weil das ist eben Handwerk.
Ja. Aber schön, dass es jetzt dann mit einem Theaterstück, also dass du es jetzt verbindest. Ja, okay, dein richtiger Partner,
ja,
klar,
ja,
gehört
genau.
Dazu. Aber du verbindest jetzt natürlich auch die beiden Welten.
Ja, ja, klar.
Und dann
genau.
Geht's.
Ja. Ja.
Saskia, ich entlasse dich jetzt. Nicht, herrlich. Weil ich keine Lust mehr habe, mit dir zu reden, sondern
weil ich zu meiner Katze muss.
Weil dein alter, guter Kater nach dir verlangt.
Genau,
wie alt ist der?
Der ist jetzt 19,5, der wird 20.
Um Gottes Willen, wie viel ist das in Menschenjahren? 150?
92, nee. Ja. Also so Mitte 90 ist er ungefähr. Ist auch so ganz, wie Arthrose und die Hüfte, wie so alte Menschen auch.
Sprich, der braucht jetzt dann auch seine Medikamente.
Ja, der braucht seine Medikamente.
Und viel Zuwendung.
Und viel Liebe, ganz genau.
Dann nimm diese Liebe mit, die wir hier im Studio jetzt, ich fand es ein sehr schönes Gespräch,
ich auch, danke.
Weil wir so wirklich mal von der Fünfjährigen bis zu der, die bis ins Grab spielt, ein bisschen draufschauen konnten, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, auch.
Und jetzt viele Grüße dann an Louis, ist der Kater.
Ich sause.
Lass den Stuhl da. Vielen Dank, Saskia.
Raus mit mir. Danke, danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.